kamen zwei Männer in die Kirche hinein, offensichtlich aus Neugierde. Die wollten sehen, was ist denn hier los, denn wie ein großer Magnet zog es die jungen Leute an. Die kamen hier rein, sahen sich um nach rechts und links, guckten sich dann selber an. Dann gingen sie wieder raus und der eine sagte zum anderen so, dass man es hören konnte. Man staunt, was hier auf den Beinen ist, und die kommen alle, obwohl man sie nicht zwingt. Sicherlich freuen wir uns alle miteinander mal so viel zu sein, aber es liegt uns ehrlich gesagt fern, dass wir große Erfolgszahlen melden können. 10.000 Leute sind hier in Meißen gewesen oder wie viele. Es geht uns letzten Endes nicht um die Zahl, sondern es geht uns auch heute Abend wirklich um jeden Einzelnen, dass jedem von euch dies eine deutlich wird: Gottes gute Nachricht durch Jesus Christus gilt dir persönlich. Und glaub mir, es gibt viele, die auch für heute Abend, für diesen Abend die Hände falten und beten, dass es dir deutlich werden möchte, dass diese gute Nachricht für dich da ist und für mich und für uns alle miteinander. Dann möchte noch ein Kompliment loswerden. Und zwar folgendes: Ihr seid gestern aus der Kirche rausgegangen und habt eine Spende abgegeben. Bei den einen hat es geklopft, bei den anderen geraschelt. Das kommt je darauf an, wie viel man eben gerade erwischt hat oder rausgesucht hat. Und habt gar nicht gewusst, zu welchem Zweck das war. Das zeugt von eurem Urvertrauen. Ihr wisst, dass wir etwas Gutes nur damit anfangen. Also ich hatte nicht vor, damit meinen Urlaub zu finanzieren. Es ist gedacht für die Deckung der Unkosten, die durch diese Jugendwoche entstanden sind. Es sind 1.384 Mark gesammelt worden. Ein herzliches Dankeschön all denen, die mitgeholfen haben. Das ist ein steiler Aufstieg. Und wenn ich euch sage, dass heute für die ca. 25 Jugendlichen gesammelt wird, die in der kirchlichen Ausbildung stehen, so wisst ihr schon gleich, nicht, es kann ruhig davon rasseln, nicht, lasst euch nicht stören davon.
Gott sagt und sucht mich, wie du meinst, so werdet ihr leben. Sucht mich, so werdet ihr leben, spricht Gott. Sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so spricht Gott, der Herr.
Noch einmal.
Gott sagt und sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so werdet ihr leben, spricht Gott. Sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so spricht Gott, der Herr. Es geht kein Mensch über diese weite Erde. Es gibt keinen unter uns, den Gott nicht liebt. Er gab dir das Leben und hat fest versprochen, dass er dir hier, was du brauchst, auch wirklich gibt. Was du brauchst, auch wirklich gibt. Gott sagt uns, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so werdet ihr leben, spricht Gott. Sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so spricht Gott, der Herr. Stimmt es wirklich, dass du ohne Gott gut auskommst? Es ist nicht zu leben, weil du das so nennst. Wahres Leben fängt erst an mit der Vergebung all deiner Schuld. Wer nicht hat, was du nicht kennst, wer nicht hat, was du nicht kennst, Gott sagt uns, such mich, so werdet ihr leben. Such mich, so werdet ihr leben, spricht Gott. Such mich, so werdet ihr leben. Du kannst anderen das Leben reicher machen, wenn du Gottes Liebe durch dich strömen lässt. Teile alles, was du hast, geteilte Schätze verdoppeln sich. was du hast, das halt ich fest. Was du hast, das halt ich fest. Gott sagt uns, du nicht, du wirst mir lieben. Du nicht, du wirst mir lieben, sprich Gott. Such mich, du wirst mir lieben. Du nicht, du sprichst Gott, der Herr. Irgendwann geht auch dein Leben mal zu Ende. Was du hattest, was du warst, das fällt zu Staub. Doch mit Christus kannst du ewig leben über den Tod hinaus. Darum komm zu ihm und glaub, darum komm zu ihm und glaub. Gott sagt uns, du werdest hier leben. Lobt Gott den Herrn der Herrlichkeit, lobet ihn all eure Tage. Lobt Gott den Herrn der Herrlichkeit, lobet ihn zu aller Zeit.
Steht nicht in den Heften drin, ne? Das war schon fast der ganze Text. Das kriegen wir so hin, obwohl Ferien sind, was?
Lobt Gott den Herrn der Herrlichkeit, lobet ihn all eure Tage. Lobt Gott den Herrn der Herrlichkeit, lobet ihn zu aller Zeit. Singt für Mädchen, singt für Jungen, ruft Halleluja. Lobet ihn all eure Tage. Singt für Mädchen, singt für Jungen, ruft Halleluja. Lobet ihn zu aller Zeit.
Es gibt Leute, die sind zu dumm, 17 und 4 zusammen zu zählen. Aber wenn es um die Auferstehung geht, da werden die plötzlich zu gebildeten Wissenschaftlern und pochen auf ihre wissenschaftliche Bildung. Und dann gibt es welche, das sind wirklich gebildete wissenschaftliche Menschen, die können die kompliziertesten Gedankenexperimente machen. Aber wenn es um die Auferstehung geht, da passen die von vornherein und sagen, das ist denkunmöglich. Ich behaupte, wenn jemand die Auferstehung ablehnt, dann nicht, weil er was auf dem Kasten hat, sondern weil er was auf dem Kerbholz hat. Das gibt Leute, die können es sich einfach nicht leisten, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Und darum leugnen sie die Auferstehung der Toten. Die sind leidenschaftlich daran interessiert, dass mit dem Tode alles aus ist, weil sie den Gedanken nicht ertragen können, dass sie noch einmal mit ihrem Leben vor Gottes Gericht erscheinen müssen. Und deswegen sage ich, wer die Auferstehung leugnet, der tut es nicht, weil er was aus dem Kasten, sondern weil er was aus dem Körper hat. Da war zum Beispiel der jüdische König Agrippa. Das ist nur der letzte König, den ich euch heute vorstelle. Ihr habt ja an den letzten Abenden andere Könige kennengelernt. Agrippa, das war der letzte jüdische König, den es überhaupt im jüdischen Volk gegeben hat. Das ist ein ganz merkwürdiger Typ gewesen. Sein Urgroßvater, der hatte Jesus töten wollen, als Jesus gerade geboren worden war. Und weil er nicht wusste, welcher Säugling das war, da hat er alle Kinder von Bethlehem im Alter bis zu 2 Jahren, alle männlichen, töten lassen. Der Onkel von dem König Agrippa, der hatte Johannes den Täufer umgebracht und hat Christus am Karfreitag verhöhnt. Und sein Vater, der hatte den Apostel Johannes umgebracht, den Jakobus. Und er selber, der Agrippa, mit dieser Familiengeschichte, der hatte eine Schwester und mit der schlief der zusammen. Und diese Schwester, die hieß Berenice, das war auch eine ganz merkwürdige Type, die war zum Beispiel einmal verheiratet mit einem eichen Onkel. Später hat sie mal einen asiatischen König geheiratet, dann hat sie wieder mit dem Agrippa zusammengelebt. Ganz zum Schluss ihres Lebens, da war sie die Mätresse vom römischen Kaiser Titus, der Jerusalem erobert hat. Und dieses saubere Pärchen, die Berenice und der Agrippa, die beiden, die waren eines Tages zu Besuch bei einem gewissen Festus. Festus, das war sozusagen der Gouverneur von einer Stadt, die hieß Caesarea. Was ich euch hier erzähle, das könnt ihr im Neuen Testament nachlesen, in der Apostelgeschichte, Kapitel 25 und 26. Also, die waren zu einem Fest bei Festus, und wie das manchmal so ist, wenn man schon eine Weile zusammen ist, unser Besuch ein paar Tage da ist und man hat nur alle Sehenswürdigkeiten gezeigt und die Verwandtschaft und alles durchgehäschelt, auf einmal ist der Gesprächsstoff alle und man fängt an, sich ein bisschen zu langweilen. Und in einer solchen Gesprächsflaute, als sie alle da sitzen und nur gelangweilt in ihrem Kaffeekätzchen rumrühren und nicht wissen, worüber sie sich mal unterhalten können, Fernsehen war noch nicht erfunden damals, da hat der Festus den rettenden Einfall. Oh König, sagt er, ich habe da eine Idee. Ich habe seit über 2 Jahren im Keller so eine alte Flasche zu stehen und wenn ich die mal hochhole und den Korken steigen lasse, dann steigen. Da meint er mit dieser Flasche einen Häftling, der seit 2 Jahren in Untersuchungshaft schmorte. Dieser Mann, oh König, erklärt ihm der Festus, der heißt Paulus und das ist ein Jude und seine jüdischen Volksgenossen, die sagen von dem, das wäre so eine richtige Pestbeule. Das wäre ein Aufrührer und die verlangen von mir, dass ich den aburteile. Und ich kann das nicht, ich habe den Mann verhört, ich habe mit ihm Gespräche geführt, aber ich kann an dem gar keine Schuld finden. Der Mann ist überhaupt kein Verbrecher, das ist ein ganz harmloser Typ. Das ist ein ganz biederer Teppichweber, der hat vielleicht einen kleinen Webfehler im Kopf, aber sonst ist er harmlos. Denn soweit ich das verstanden habe, was sich zwischen dem und den Juden da abspielt, da haben die eine Streitfrage, die geht um einen gewissen Jesus. Die Juden sagen, dieser Jesus, der wäre vor ein paar Jahren am Kreuz gestorben und der Paulus behauptet, dieser Jesus, der täte leben. Was haltet ihr davon, o König, sagt Festus, wenn ich den Typ mal hochhole und erzählen lasse? Superb, sagt er, die Berenice. Das heißt, die liebte es mehr, ihren Namen französisch auszusprechen. Superb, sagt die Berenice und hippt an ihrem Dujardin-Gläschen. Also das ist ja total irre, sowas. Ein Toter, der umgeht, also wenn dein Paulchen solche Storys drauf hat, holen rauf, das interessiert mich. Und auch der König Agrippa möchte ihn gerne kennenlernen. Okay, sagt der Festus. Okay ist die Abkürzung für okay nicht. Morgen lassen wir das Ding steigen. Und so kommt es nun zu der denkwürdigen Begegnung des Apostels Paulus mit dem letzten jüdischen König Agrippa. Agrippa und Berenice, die erscheinen nun mit pompös aufgemachtem Gefolge. Der Festus und die Kommandanten der römischen Armee, die kommen in ihrer Gala-Uniform und die High Society von Caesarea mit
Schlips und Schleppe. Und über der erlauchten Versammlung, da schwebt wie so ein zarter Hauch ein wunderbarer Duft von 4711. Und in diese festliche Versammlung, da wird an Handschellen gefesselt der Untersuchungshäftling Paulus reingeführt. Der Paulus, das ist ein unscheinbares Männchen, schon ein bisschen ältlich, ein bisschen schütteres Haar. 2 Jahre Untersuchungshaft, die gehen nicht ganz spurlos an einem Mann vorüber. Seine Klamotten, die sind ihm überall schon zu weit geworden und schlottern um ihn rum. Und er steht nun etwas unsicher und hilflos vor diesen mit Orden und Brillanten behängten Herrschaften, die ihn nun durch ihre Kneifer betrachten wie so ein exotisches Fabeltier. Und auch der Paulus, der mustert sein Publikum. Und wie er sie so vor sich stehen sieht mit ihren Paradeuniformen und weißen Westen, diese Machtmenschen, diese Karrieremacher, diese Playboys, diese arroganten Intellektuellen, diese Rechts- und Ehebrecher, da ist Ihnen vielleicht das Wort von Jesus eingefallen. Jesus hat mal gesagt, ihr sollt das Heiligtum nicht vor die Säue werfen. Denn diese Leute, das sieht man ja deutlich, die haben nichts anderes im Kopf, als dass sie nur ja nicht, wenn nachher die Schlacht ums kalte Buffet losgeht, zu spät kommen, etwa den Schinken und Kaviar verpassen. Was soll das für einen Zweck haben, diesen verfressenen und verhurten und sensationslüsternen Menschen eine Predigt von Jesus zu halten? Und da fällt dem Paulus aber noch was anderes ein. In der Stunde seiner Bekehrung, da hat Jesus zu Paulus gesagt, du wirst noch einmal vor Königen Zeugnis ablegen müssen. Und daran erinnert sich Paulus und merkt, aha, jetzt ist die Stunde gekommen, von der Jesus damals gesprochen hat. Und wenn Paulus auch nicht weiß, was diese rausgeputzten Feinpickel von ihm wollen, er weiß jetzt, was er von denen will, was er für die will. Der will ihnen von Gott erzählen. Denn wenn Gott den toten Jesus auferweckt hat, da kann er auch diese Menschen munter machen. Wenn Gott den in einem Felsengrab eingemauerten Jesus herausgeholt hat ins Leben, da kann er auch diese in ihrer Sünde verlorenen Menschen in ein neues Leben führen. Wenn für Gott der tote Jesus kein hoffnungsloser Fall gewesen ist, da gibt es für Gott überhaupt keine hoffnungslosen Fälle. In Christus gibt es eine Hoffnung für alle, auch für dich. Es können alle gerettet werden, auch du. Der Gott, der Gräber öffnen kann, der kann auch dein verschlossenes und versteinertes Herz aufschließen. Und der Gott, der Steine von einem Grab wegwälzen kann, der kann auch die Schuld, die auf deinem Leben liegt, wegwälzen. Er kann deine Probleme wegschieben, damit du wieder Land ziehst, damit du wieder atmen, damit du wieder froh sein kannst. Und auch wenn du keine Hoffnung mehr hast, auch wenn du denkst, bei dir spielt sich nie wieder was Vernünftiges ab, für dich ist noch Hoffnung. Gott hofft für dich. Der Paulus weiß jetzt, über welches Thema er zu diesen Leuten reden muss. Er will über die Hoffnung sprechen. Ich stehe hier vor euch, so fängt er seine Rede an. Ich stehe hier vor euch, weil ich angeklagt bin wegen der Hoffnung. Man hat ja die Menschen schon wegen der merkwürdigsten Dinge, wegen wirklicher und erfundener Verbrechen angeklagt. Zum Beispiel fragt in Amerika ein Beamter des FBI einen Passanten auf der Straße, Mister, was denken Sie über die politische Lage? Sagt er, ich denke, Sie denken, das genügt, Sie sind verhaftet. Der Paulus ist der erste Mensch, der wegen der Hoffnung angeklagt wird. Der Paulus ist Jude und die Juden sind das erste Volk, die in unsere Weltgeschichte das Thema Hoffnung reingebracht haben. Du kannst in der Bibel nachlesen, wie die Propheten immer und immer wieder von Hoffnung gesprochen haben. Die hofften, dass in dieser kaputten Welt mit ihren Ungerechtigkeiten und mit ihrem Hass und ihren Leiden und ihren Scheißkriegen mal eine Zeit kommt, wo ein Friedensreich entsteht und die Menschen sich vertragen. einmal ein Reich des Friedens kommen würde. Zum Beispiel sagt der Prophet Jesaja genau dasselbe, was auch der Prophet Micha sagt, worüber vorhin der Jörg sein Lied gesungen hat. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen, denn es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Es wird eine Zeit kommen, wo es den Beruf des Soldaten nicht mehr gibt. Oder im Kapitel 25 beim Propheten Jesaja, da lesen wir zum Beispiel Folgendes. Da sagt er, Gott wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen. Oder im Kapitel 11. Und Gott wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels. Und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Leute, wir sind die Generation, die das erlebt, was hier in der Bibel geschrieben steht. Vor unseren Augen vollzieht sich die Erfüllung der Verheißung, die Gott vor tausenden von Jahren gegeben hat, dass das Volk Israel, das 2000 Jahre über diese ganze Welt verstreut gewesen ist und kein Land hatte, von Gott zusammengeführt wird an einem Platz. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Zeit, wo Christus wiederkommt und sein Friedensreich aufrichtet, nicht ab. Dieses Reich, dieses Friedensreich, das wird in der ganzen Welt von Millionen Menschen erwartet. Ganz egal, in welchem Reich wir Christen leben, ob in einem reichen oder armen Land, in einer Diktatur oder in einer Monarchie. Wir alle warten auf dieses Reich und deswegen beten wir an jedem Tag unseres Lebens, Herr, dein Reich komme. Und wegen dieser Hoffnung auf dieses Friedensreich und den kommenden Friedenskönig, da sind die Juden zu allen Zeiten bei allen Völkern verdächtig gewesen. Und genau aus diesem Grunde sind auch die Christen, das neue Volk Israel, allen Völkern und Menschen auf dieser Erde so verdächtig und so unbequem. Das Unbequeme an den Christen besteht darin, dass wir Christen sagen, diese Welt ist nicht in Ordnung. So wie sie ist, gefällt sie uns nicht. Diese Welt muss geändert werden, und um die Welt zu ändern, müssen wir zuerst das Menschenherz verändern lassen. Das war sozusagen der Inhalt der Predigt von Jesus. Jesus hat seine erste Predigt gehalten und hat gesagt, verändert euch, kehrt um, denn Gottes Reich ist nahe. Das war eine unbequeme Predigt damals für die Zeitgenossen, und ich habe euch gestern erzählt, wie sie Jesus dafür umgebracht haben. Und Paulus, 30 Jahre später, der war seinen Zeitgenossen genauso unbequem, dass sie ihn eben deswegen ins Gefängnis reingesteckt haben. Und der Paulus, der kann seine Peiniger sehr gut verstehen. Der Paulus, das war früher ursprünglich nämlich selber mal ein Christenhasser. Der hat als junger Mann Christen ins Gefängnis gebracht und verfolgt. Und das erzählt er jetzt vor dieser Versammlung, vor dem König Agrippa. Da erzählt er, wie er früher Christen verfolgt hat und wie er dann eines Tages, als er nach Damaskus kommt, mitten auf der Straße, am hellerlichten Tage, zusammen mit seinen Freunden, eine Stimme hört, nämlich die Stimme von Jesus, der ihn anredet. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist völlig nutzlos, dass du dich mir entgegenstellst. Ich fragte, Herr, wer bist du? Und er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu nehmen. Du sollst weitersagen, was du heute gesehen hast und was ich dir noch zeigen werde. Ich sende dich zu Juden und Nichtjuden und werde dich vor ihnen schützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie aus der Finsternis ins Licht kommen, aus der Gewalt des Satans zu Gott. Denn wenn sie mir vertrauen, wird ihnen ihre Schuld vergeben und sie erhalten ihren Platz unter denen, die Gott ausgewählt hat. So gehorchte ich also dieser Erscheinung des Himmels, König Agrippa. Und ich sagte den Menschen, sie sollen umkehren, sich Gott zuwenden und das durch entsprechende Taten zeigen. Der Auftrag des Paulus, den er hier formuliert, der Auftrag aller Prediger und auch mein Auftrag, den kann man zusammenfassen in diesem einen Wort. Es geht darum, Augen zu öffnen. Leute, ich bin so froh, dass ich euch keinen Sand in die Augen streuen muss. Ich muss euch nicht irgendwie die Köpfe vernebeln. Sondern ich brauche weiter nichts zu tun, als euch auf Tatsachen hinzuweisen, die Gott geschaffen hat. Tatsache Nummer 1, darüber habe ich gestern Abend gesprochen. Gott hat seinen Sohn am Kreuz sterben lassen für deine Schuld. Und die Tatsache Nummer 2, Gott hat diesen am Kreuz gestorbenen Jesus auferweckt von den Toten und er lebt. Und ich brauche dir weiter gar nichts zu sagen, als dass du die Augen aufmachen musst. Sieh Jesus an. Jesus ansehen heißt nichts anderes als gehorche ihm. Der Christenhasser Paulus, der wurde nicht dadurch bekehrt, dass er angefangen hat, jetzt theologische Erwägungen anzustellen oder religiöse Gefühle zu kultivieren, sondern der wurde dadurch zum Christen, dass er gehorchte. Und es gibt für dich keinen anderen Weg, als dass du Jesus gehorchst, der heute zu dir sagt, komm zu mir. Das heißt, du sollst dein Leben ganz Gott in die Hände geben. Dass es nicht mehr um deinen Willen in deinem Leben geht, sondern um den Willen Gottes. Wir haben ja nun an diesen Abenden viel zusammen diskutiert und da wird dann immer wieder die Frage gestellt, wie kann ich denn glauben? Viele Menschen sind unter euch, die kommen nun und haben ihre Zweifel und sagen, wie mache ich denn das eigentlich? Wie kann ich denn erkennen, dass es Gott wirklich gibt? Woher weiß ich denn, dass ihr nicht spinnt, dass ihr mich nicht verladet? Ist es denn wirklich wahr? Wenn jemand, so hat Jesus gesagt, Johannes Evangelium, wenn jemand will, den Willen Gottes tun, der wird sehen, ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich von mir selber rede. Jesus gibt uns nur eine einzige Methode an die Hand, wie wir Gott und seine Wahrheit erkennen können, wenn wir seinen Willen tun, wenn wir ihm gehorchen. Bekehrung heißt nicht, dass du fromme Gefühle kriegen sollst. Sondern Bekehrung heißt, wie es der Apostel hier sagt, dass du Taten tust, die beweisen, dass du jetzt wirklich Gott gehorchst. Wir werden immer gefragt, was wird denn eigentlich mit den Menschen, die so nach vorne kommen und die nun Jesus ihr Leben geben, wie geht das mit denen weiter? Ich will euch mal erzählen, wie das uns in Zwickau gegangen ist. Da waren drei junge Männer, Jungs, die sind auch nach vorne gekommen. Bloß mal als Beispiel, die haben nun nicht den ganzen Abend und den ganzen nächsten Tag bloß Halleluja gesungen. Und die haben sich nicht zum diakonischen Jahr gemeldet oder gleich zum Theologiestudium, sondern die haben auch am nächsten Tag nach ihrer Bekehrung ihre Arbeit gemacht und dann sind sie abends zu ihrem Freund gegangen, mit dem sie nämlich gerade das Haus abputzten und haben gesagt, pass mal auf, wir haben gestern das und das erlebt und wir werden jetzt für dich hier weiterarbeiten und den Abputz vornehmen und du gehst in die Lutherkirche, damit du auch das Heil findest. Das ist eine echte Bekehrung. Nicht mit großen frommen Worten auf den Putz hauen, sondern hübsch den Putz abkloppen, Taten tun, an denen man sehen kann, hier ist ein neuer Mensch geworden, der jetzt nicht dummes Zeug redet oder bloß in höheren Regionen schwebt, sondern der hart an der Wirklichkeit der Erde bleibt und gleich eine gute Tat tut, einem anderen den Weg zum Heil zeigen. Glaube an Jesus, das ist nicht, wie uns unsere Gegner immer vorwerfen, so ein bequemer Rückzug aus der Wirklichkeit. Oder eine Fantasie und ein Schwelgen in Gefühlen. Sondern das ist eine Sache des ganz nüchternen und ja, des ganz nüchternen Gehorsams. Und wenn du wegen deines Glaubens mal zur Rechenschaft gezogen wirst, da wirst du sofort eine Pleite erleben, wenn du deinen Glauben nur auf Gefühle aufgebaut hast. Das einzige Argument, was ein Christ zu seiner Verteidigung vorbringen kann, wenn er gefragt wird, das lautet, ich bin ein Mensch, der Gott gehorcht. Weil er für mich die oberste Autorität ist. Und weil mir Gott das und das befiehlt, dann muss ich das und das tun. Ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die gesamte Verteidigung des Paulus, die besteht aus einem einzigen Satz. Er sagt, ich gehorchte dieser Erscheinung. Ich gehorchte dem Befehl von Jesus, dem Auferstandenen. In diesem Moment, als der Paulus in seiner Rede das Wort Auferstehung ausspricht, da gibt es einen Zwischenfall. Ihr könnt euch ja denken, dass die ganze Zeit schon ein bisschen unruhig auf ihren Plätzen hin und her gerutscht sind. wie der Paulus so forsch von Sünde und von Bekehrung geredet hat. Heute finden das ja schon manche Theologen nicht am Platz, wenn man in der Kirche von Sünde und Bekehrung redet. Da könnt ihr euch mal vorstellen, wie merkwürdig diese Predigt damals in dem Palast der Römer geklungen hat. Dort war man solche Töne gleich gar nicht gewöhnt. Und die Wirkung, die war dementsprechend. Die saßen alle, die ganze Versammlung, mit einer roten Birne da. Die Berenice, der Superflitschen, die kriegte eine rote Birne, als sie was von Sünde hörte. Und Agrippa, der König, als er was von Bekehrung hörte. Kursänderung, das hören solche Leute nicht gern. Und die gebildeten Herrschaften, die drumherum standen, die Herren Offiziere und Honoratioren, als die hörten, sie sollten sich von Satan zu Gott bekehren, da kriegten die eine rote Birne, weil die sich sagten, für gebildete Menschen gibt es doch sowas wie den Satan gar nicht. Und Festus, der ganz Gastgeber, der zwischen denen saß, der kriegte nicht eine rote, sondern der wurde ganz grün vor Angst, wie er die vielen roten Birnen sah. Weil der Paulus ihn in so eine peinliche Lage gebracht hat. Er hatte doch den Paulus hochgeholt als Jux, bloß mal so, um seinen Gästen ein bisschen Nervenkitzel zu bieten. Und er hatte doch nicht geahnt, dass der Paulus so taktlos sein würde vor diesem ehebrecherischen Paar Berenice und Agrippa, ausgerechnet über Sünde und Bekehrung zu reden. Aber der Paulus ist doch kein Feigling, der vor ein paar aufgeputzten Machthabern und den aufgedonnerten Weibern kuscht. Und auch wenn er als Häftling in Handfesseln und Schellen vor denen steht, die die Macht über sein Leben haben, da nimmt er sich die Freiheit, die Wahrheit zu sagen. Die einzige Wahrheit, die diesen mit Goldketten an ihre Sünden geketteten Menschen überhaupt helfen kann. Und die Wahrheit trifft sie alle tief in ihr Gewissen. Die wissen ganz genau, wovon der Paulus redet. Sie wissen es, dass sie sündigen. Und dass sie sich bekehren, das heißt, dass sie sich ändern müssten. Zum Beispiel müssten eben Berenice und Agrippa ihre ehebrecherische Beziehung aufgeben. Und das wollen sie nicht. Und deshalb wehren sie sich gegen die Wahrheit, die der Apostel Paulus predigt. Aber sie wagen es nicht, ihm ins Wort zu fallen, weil sie ja damit zugeben würden, dass sie von seiner Wahrheit getroffen sind. Aber als der Paulus von der Auferstehung redet, da fallen sie ihm ins Wort. Da haben sie endlich mal einen Anlass gefunden, sich seinem Anspruch zu entziehen. Und Leute, ich muss euch sagen, ich habe manchmal das Gefühl, dass das bei den Gesprächen zwischen uns ähnlich ist. Manchmal hat man richtig das Gefühl, manche sind froh, wenn sie endlich mal einhaken können bei irgendeiner Sache, wo man denkt, da ist einer von Gottes Wort getroffen und er fängt an, sich dagegen zu wehren und kommt nun jetzt damit an, dass er fragt, wie das mit Adam und Eva war und wo der Kain seine Frau hergekriegt hat und lauter solches Zeug, was vollkommen uninteressant ist, wenn es um die Frage geht, wie du dich mal vor Gott verantworten willst. Viele Menschen schützen auf einmal, wenn es um die zentrale Lebensfrage geht und sie ganz nahe vor Jesus stehen. Da schützen sie plötzlich intellektuelle Bedenken vor und kommen mit lauter solchen Zweifelsfragen an. So war es damals jedenfalls. Die Leute damals, die schützten intellektuelle Bedenken vor. Während sie in Wirklichkeit denken, das darf einfach nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein, dass Jesus lebt. Denn wenn das stimmt, dann stimmt unser ganzes Leben nicht mehr. Und weil sie das nicht wollen, sich verändern, da wollen sie von dem Auferstandenen nichts wissen. Sie wollen weiter die Ehe brechen. Und deshalb lehnen sie die Auferstehung ab. Und protestieren im Namen des Menschenverstandes. Und auch der Festus protestiert. Der Festus, der ist derartig nervös bei der Predigt des Paulus, dass er alle höflichen Umgangsformen vergisst und einfach dazwischen brüllt. Das ist immer ein Zeichen von Schwäche, wenn man einen anderen nicht ausreden lässt und ihm ins Wort fällt. Und das ist erst recht ein Zeichen von Schwäche, wenn man einen, der eine andere Meinung hat und der einem vielleicht eine unbequeme Wahrheit sagt, einfach für irre, für geistesgestört erklärt. Zu dieser heute wieder sehr beliebten Methode, da greift aus Angst auch der Festus. Bei dem Stichwort Auferstehung, da schreit er, Paulus, du bist doch wahnsinnig. Das ist immer wieder dasselbe. Wer sich zu dem auferstandenen Jesus bekennt,
wird von der Welt her verrückt erklärt. So einer gehört in die Nervenklinik oder mit der Apostel Paulus am besten ins Gefängnis. Die wirklich Hoffenden auf dieser Erde, die werden dauernd wieder für unzurechnungsfähig erklärt. Ich kenne einen Evangelisten, der stammt aus einer vollkommen atheistischen Familie. Als der sich bekehrte, da hat die Familie verlangt, dass er sich untersuchen lässt auf seinen Geisteszustand hin. Und der Evangelist Modersohn, das war einer der großen Evangelisten Deutschlands, den haben die Nazis verhört. Und die Nazis haben zu ihm gesagt, wenn sie glauben, was sie sagen, da sind sie einfach verrückt und gehören in ein Irrenhaus. Das haben sie gemacht. Die haben diesen Mann, diesen Modersohn, dessen Predigten in der ganzen Welt gedruckt worden sind, im Alter von 70 Jahren, in die Nervenklinik in Jena eingesperrt. Zu einer Zeit, wo solche Leute wie Hitler und seine Kumpane nicht nur draußen rumliefen, sondern die ganze Welt terrorisierten und wo sie von den Menschen auch noch verehrt wurden. Ich werde nie den Tag vergessen, als Dresden brannte und als wir aus dem Luftschutzkeller hochkamen und das brennende Dresden sahen und unsere Nachbarin, die auch aus dem Schutt rausgekrochen kam, wie die mit gläubigem Blick nach oben sagte, der Führer wird's schon machen. Das ist merkwürdig. Die Welt, die läuft denen nach, die mit ihrem Hass, ihrer Hetze, ihrer Rüstung, ihren Kriegen die Menschheit in den Tod reinführen. Aber die Welt läuft Sturm gegen die, die der Menschheit die Botschaft des Friedens und des Lebens bringen und sagen, Leute, es ist genug, kehrt um, Gottes Reich ist nahe. Der Paulus weist die Diffamierung, dass er geistesgestört wäre, also energisch zurück. Er sagt, mein lieber Festus, ich bin nicht wahnsinnig, sondern ich rede hier ganz vernünftige, nachprüfbare Worte. Was ich hier erzähle, weiß jeder in Israel, das ist öffentlich passiert, die Kreuzigung. Ich rede von Tatsachen, die sich in der Öffentlichkeit abgespielt haben. Der Festus ist ein Römer, der hat keine Ahnung, das ist ein Ausländer, aber der Agrippa ist ein Jude, der weiß, was geschehen ist. Und deshalb wendet sich der Paulus direkt an den, guckt dem Agrippa in die Augen und sagt, glaubst du, König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß es, dass du glaubst. Und genau die Frage, die möchte ich dir jetzt auch stellen. Die möchte ich dir genauso direkt stellen. Glaubst du an die Bibel, glaubst du an das, was ich gesagt habe, dass Jesus auferstanden ist? Dass er lebt und dir ein neues Leben anbietet? Verstehst du, du musst auf diese Frage, die dir an diesen Abenden immer wieder gestellt wird, und ganz besonders heute, da müsst du mal eine Antwort drauf geben. Sag ja oder nein, aber sitz nicht hier so rum, als ob ich von irgendeiner Belanglosigkeit reden würde. Mensch, die Behauptung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, das ist doch keine Belanglosigkeit. Das ist die größte Herausforderung, die überhaupt an dich gestellt werden kann. Und entweder sagst du, der Theo, der Jörg, die in der Kirche, die sind alle total wahnsinnig. Oder du sagst, sie haben recht. Entweder du sagst, das ist der größte Unsinn aller Zeiten, der da erzählt wird. Oder du sagst, das ist die einzige Wahrheit, die überhaupt nur zählt. Als der Paulus den Agrippa so direkt fragt, glaubst du an die Bibel? Da sagt der Agrippa ganz erschrocken, also es fehlt jetzt nicht mehr viel, und du wirst mich noch bereden und zum Christen machen. Und da antwortet Paulus, ob nun viel oder wenig fehlt, das ist ganz egal. Ich bete zu Gott, dass nicht bloß du, sondern alle, die mich hier hören, solche Menschen werden wie ich. So sagt Paulus. Und das ist auch unser Gebet für euch. Als der Paulus das gesagt hat, ich bete zu Gott, dass ihr alle so werdet wie ich, nämlich ein Kind Gottes. Da steht der Agrippa auf. Und auch die anderen stehen auf und sie gehen. Und sie gehen verloren. Wir sind in 10 Minuten jetzt fertig, dann kannst du auch gehen, wenn du willst. Aber bevor du gehst, dann werden wir noch mit unserem auferstandenen Herrn reden.
Jesus Christus. Wir danken dir dafür, dass dein Wort verständlich ist, dass es sogar Kinder verstehen können und dass man nicht studiert haben muss, um zu begreifen, wie sehr du uns lieb hast. Hab Dank, Herr, dass dein Wort so begreifbar ist, dass jeder hier in diesem hohen Haus das annehmen kann und aufnehmen kann. Und ich möchte mich bei dir dafür bedanken, dass du mich zu dir geholt hast und viele, viele hier in diesem Haus. Hab Dank, Herr, dass du die Plätze in deiner Wohnung und in deinem Reich frei hältst für die, die noch nicht bei dir sind. Hab Dank, dass du auf uns wartest. Amen.
Ich bin, oh Gott, komme muss ich heut zu dir. Ich bin, oh Gott, komme muss ich heut zu dir. Nicht der Freund und nicht die Freundin, sondern ich, oh Gott, komme muss ich heut zu dir. Nicht der Freund und nicht die Freundin, sondern ich, oh Gott, komme muss ich heut zu dir. Nicht der Vater, nicht die Mutter, sondern ich, oh Gott.